Herzlich willkommen zum German Football Talk. Mein Name ist, wie man unschwer erkennen kann, nicht Domme. Ich freue mich aber trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar ist heute die Situation eingetreten, weswegen wir den German Football Podcast mit dem German Football Talk zusammengelegt haben. Und zwar können weder Domme und Victor, deswegen ist heute eine Episode mit mir, mit Dennis. Wir blicken zurück auf die Woche 3 in der NFL, was da so alles passiert ist. Wie gewohnt werden wir über alle Spiele sprechen. Vielleicht jetzt heute dann nicht so ausführlich, weil ich dann eben keinen Partner habe, der mir dann die Bälle zuspielen kann, aber trotzdem würde ich gerne anfangen, und zwar mit den Spielen, die am Sonntag um 19 Uhr gestartet waren. Und wir fangen auch gleich an mit dem Seahawks-Spiel, meinem Lieblingsteam gegen die Vikings, die sich da eine ordentliche Klatsche abgeholt haben. 17 zu 30 steht es da am Ende. Das sah eigentlich für die Seahawks am Anfang recht gut aus. Trotzdem muss man dann einfach sagen, dass hinten raus die Defense einfach immer noch die Achillessehne ist. Man hat wieder gegen die Vikings mit einem gut aufspielenden Kirk Cousins 453 Yards zugelassen. Und auch wieder 140 Yards über den Boden, was natürlich unterirdisch ist, was die Defense-Leistung angeht. Und da sehe ich bei den Seahawks ein großes Problem. Jetzt steht man 1 zu 2 in der Division. Und das könnte auf jeden Fall ein großer Rucksack sein, den wir da den Rest der Saison mittragen muss, weil eben die anderen Teams in der Division ordentlich Dampf machen. Und jetzt stehen die Division-Sieger Seahawks nach dem dritten Wochenende. Wir hatten es in der Preview gesagt, es ist wirklich entscheidend für die 1 und 2 Teams gerade, in welche Richtung die Saison sich drehen wird, eben mit einem 1 zu 2 Record da, und müssen zusehen, dass sie da nicht schon direkt am Anfang der Saison den Anschluss verlieren. Auf der anderen Seite, die Vikings konnten den Verlust von ihrem Running Back Cook relativ gut abfangen. Sie hatten mit Madison einen Spieler auf der Platte stehen, der für über 100 Yards gerusht ist, und man hat ihnen auch ordentlich Chancen gegeben, 26 Versuche, die dann eben zu den 112 Rushing Yards geführt haben. Das hat man gar nicht so schmerzlich vermisst, wie man das vielleicht vor dem Spiel hätte denken können. Und so mit dem ersten Spiel, das wir heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, die erste dicke Überraschung, die wir auf jeden Fall so nicht haben kommen sehen, dass die Vikings eben zu Hause die Seahawks ja fast schon verputzen. Im Gegensatz dazu ein sehr enges Spiel zwischen den Falcons und den Giants. Zwei Teams, die ebenfalls schon am Anfang der Saison mit nicht so guten Records dastehen und ordentlich unter Druck waren. Geht dann im Endeffekt mit 3 Punkten für die Falcons aus. Das war an sich ein Spiel, was jetzt nicht gerade vor ja, explosiven Szenen gestrotzt hat. Man hat deutlich gemerkt, dass die beiden Teams nicht zu den Besten der NFL gehören. Da war wirklich ja, viel Kraut und Rüben dabei. Es hat sich ganz schön lange gezogen, bis dann im vierten Viertel dann wenigstens mal was passiert ist. Im Endeffekt können die Falcons das Ding dann über die Bühne schaukeln, scoren am Ende mit 3 Sekunden auf der Uhr einen Game-Winning Field Goal. Young Hoku hat da zugeschlagen. Und allgemein muss man wirklich sagen, das war die Woche der Kicker. Also das war ja nicht das einzige Spiel, wo das dann, wenn wir später nochmal drauf kommen, auf einen entscheidenden Kick hinausgelaufen ist. Und im Großen und Ganzen die Kicker in der Saison relativ cool, was das angeht, zumindest jetzt bei dem Spieltag. Kann Young Hoku die Falcons zu ihrem ersten Sieg in dieser Saison kicken? Und auf der anderen Seite hast du mit den Giants ein Team. Ich hatte es vor der Saison noch als möglichen Kandidaten für Überraschungen auf dem Zettel, gerade wegen der starken Defense. Die sieht man auch, die spielen schon ganz gut. 17 Punkte ist jetzt auch nicht gerade ein Highscore, den man da zugelassen hat, aber gerade die Offense um Daniel Jones muss man wirklich sagen, ja. Wieder mal keinen Touchdown geschmissen, gut auch keine Interception, aber da kommt nicht so viel. Und Saquon Barkley mit 51 Yards und einem Touchdown ist auch noch nicht in der Form, in der man vielleicht erwartet hätte, dass er dann da zurückkommt. Das dauert vielleicht wegen seiner Verletzung doch noch ein bisschen länger. Ja, und so können sich dann im Endeffekt die Falcons ihren ersten Saisonsieg sichern. Machen wir gleich mal weiter mit einem Division Game. Es gab verschiedene Division Games in diesem Spieltag. Anfangen möchte ich da mit den Colts gegen die Titans und einem Colts-Team, was letztes Jahr noch in den Playoffs war und jetzt mit neuem Quarterback Carson Wentz, der arg von Verletzungsproblemen ja gebeutelt ist, jetzt bei einem 0 zu 3 Record stehen, nachdem sie jetzt das Spiel am dritten Spieltag gegen die Titans mit 16 zu 25 verloren haben. Die Statline von Carson Wentz liest sich wieder mal sehr, sehr dürftig, nur eine 51% Completion Percentage und nicht für 200 Yards geworfen, also nur 194, und das Ganze bei 37 Versuchen, also da wäre schon ordentlich was möglich gewesen, was zumindest die Anzahl der Pässe angeht. Auch Jonathan Taylor konnte mit nur 10 Rush-Versuchen bei 64 Yards gehalten werden. Und auch was die Receiver angeht, da ist es auch so, dass man da die Verletzungen gerade von T.Y. Hilton doch dann irgendwo schmerzlich merkt. Und alles in allem ist da natürlich ein Titans-Team, was sich auch tatsächlich in dem Spiel relativ lange schwer getan hat. Aber letzte Woche auch schon von diesem überragenden Overtime-Sieg und Comeback von den Seahawks zurückgekommen ist, da war es mir eigentlich schon fast klar, dass die da zumindest ein bisschen brauchen werden, um ins Spiel reinzukommen. Davon konnte man sich dann erholen und im Endeffekt den Sieg nach Hause fahren. Ryan Tannehill für 3 Touchdowns und aber auch 2 Interceptions geschmissen. Derrick Henry wieder mal für über 100 Yards gerusht. Und was die Receiver angeht, muss man im Gegensatz zu letzter Woche sagen, dass jetzt Julio Jones nicht so der Faktor war. Und auch AJ Brown ist in der Saison noch überhaupt gar nicht in Erscheinung getreten. Da muss man einfach mal abwarten, wie das weitergeht. Auf jeden Fall hat es für ein sehr, sehr, sehr schwaches Colts-Team im Endeffekt für einen Division-Sieg oder einen Sieg über den Division-Rival gereicht. Somit springen die Titans nach ihrem Fehlstart mit 0-1 dann auf einen positiven Rekord und 2-1. Die Colts tatsächlich müssen schauen, wie es bei ihnen weitergeht, weil Stand jetzt mit 3 Niederlagen in der jungen Saison bei nur 3 Spielen ist die Frage, ob Carson Wentz der zukünftige langfristige Quarterback ist, eigentlich schon fast zu verneinen. Da sieht es wahrscheinlich eher so aus, ob man sich da nächstes Jahr im Draft ordentlich positionieren sollte, um dann da den nächsten Signal-Caller für die Franchise abzugreifen. Ja, bleiben wir bei Division Games und gehen zu einem Spiel, was wirklich sehr, 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 sehr spannend war. Und zwar war das Division Game zwischen den Chargers und den Chiefs, dass die Chargers mit einem überragenden Justin Herbert 4 Touchdowns geschmissen, unter anderem für sich entscheiden können. Das war wirklich ein knappes Ding. Ist 30-24 ausgegangen. Herbert, wie gesagt, 4 Touchdowns, eine gute Completion Percentage, fast 300 Yards geschmissen. Keenan Allen seinen Touchdown gemacht. Mike Williams spielt dieses Jahr wirklich sehr, sehr groß aus. Auf 7 Receptions, 122 Yards und 2 Touchdowns. Eckler ein 100-Yard-Game gehabt mit 50 Rushing und 50 Receiving Yards. Ich muss sagen, die Chargers haben jetzt in diesem Spiel es endlich mal auf die Platte gebracht, nachdem sie da letzte Woche noch relativ hart erkämpft gegen das Washington Football Team gewonnen haben, kommt jetzt der nächste Sieg hinterher, diesmal auch mit einer richtig überzeugenden Leistung gegen den Defending AFC Champion mit Kansas City Chiefs, die sich jetzt tatsächlich nach 3 Wochen ganz schön umschauen müssen. Sie stehen mit 1-2 am Ende der Division. Vorne hat man mit Denver und den Raiders 2 Teams, die schon alle 3 Spiele gewonnen haben in der Saison. Die Chargers jetzt im direkten Duell ist man unterlegen. Und wenn man ganz ehrlich ist, waren die Chiefs auch ein Comeback oder ein fehlgeschlagenes Comeback davon entfernt, am ersten Spieltag auch noch gegen die Browns zu verlieren. Klar, man kann jetzt sagen, das sind jetzt auch gute Teams, gegen die sie da gespielt haben. Aber trotzdem scheint da so ein bisschen der Super Bowl Hangover einzuschlagen. Patrick Mahomes verliert jetzt sein 2. Spiel im September, nachdem er da zuvor in den Saisons kein eines Spiel verloren hat und auch nicht mal eine Interception geschmissen hat. Hat sich das letzte Woche geändert. Diese Woche, kann er daran in negativem Sinne anknüpfen, schmeißt wieder 2 Interceptions, wobei die eine auf jeden Fall ganz klar auf die Kappe vom Receiver geht. Clyde Edwards-Helaire wieder gefumbled. Und im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, dass da Sammy Watkins in der Offense meiner Meinung nach so ein bisschen fehlt. Und zwar eine 3. Anspielstation neben Tyreek Hill, den die Chargers wirklich gut aus dem Spiel genommen haben, und einem Kelce, der zwar seine 100 Yards gemacht hat, aber halt eben auch die Offense nicht alleine tragen kann, fehlt so eine 3. Anspielstation. Man hat Hartman mit 3 Receptions für 33 Yards, aber eben diesen klaren Wide Receiver Nummer 3, der fehlt noch so ein bisschen in der Kansas City Offense, weswegen man tatsächlich, jetzt komme ich auch zu den News, in dieser Woche mit Josh Gordon einen interessanten Mann geholt hat. Das ist ja schon fast Tradition, dass er jede NFL-Saison wieder von der Liga reinstated wird und darf dann trotz seines Drogenkonsums dann doch wieder ein paar Spiele machen, bevor er im Endeffekt wieder aus der Liga fliegt. Er hat sich jetzt dann eben den Kansas City Chiefs angeschlossen, hat ja das letzte Mal versucht, bei Seattle noch so ein bisschen Fuß zu fassen und war da tatsächlich gar nicht so unerfolgreich in den paar Spielen, die er gemacht hat. Also gerade als dritten Mann gefällt mir die Verpflichtung eigentlich ganz gut. Man muss halt abwarten, er ist jetzt schon wirklich weit von seiner All-Pro-Season, die er damals bei den Browns hingelegt hat, entfernt. Und natürlich jetzt wieder so aus der kalten Hose mitten in die Saison reinstarten, da wird es sicher noch ein paar Wochen dauern, bis er da Fuß fasst. Und in was für einem Ausmaß, das muss man dann natürlich abwarten. Aber es ist zumindest dringend benötigte Hilfe für die Chiefs, die jetzt dann versuchen, eben in ihrer Division hinterherzurennen und den Sieg von letztem Jahr zu wiederholen, was natürlich jetzt bei einer Division-Niederlage und eben zwei Teams, die 3-0 stehen, deutlich schwieriger werden könnte, als es dann letztes Jahr der Fall war. Dann würde ich sagen, haken wir auch gleich nochmal das dritte Division-Game ab, bei dem es auch relativ deutlich ausging, was wir vorher vielleicht nicht so erwartet hatten. Und zwar können die Bengals sich dann doch relativ klar gegen die Pittsburgh Steelers durchsetzen. Das konnte man jetzt vielleicht sogar nicht so erwarten. Die Bengals, vor der Saison noch so ein bisschen als Work in Progress vielleicht verschrien worden, sind vielleicht dann doch mit ihrem 2-1 Record schon einen Schritt weiter, als man es vielleicht vermutet hätte. Joe Burrow macht ein ordentliches Spiel, schmeißt zwar nur für 170 Yards, aber es sind 3 Touchdowns dabei. Und gerade Jamar Chase vor der Saison vielleicht noch so ein bisschen verschrien, weil er in der Preseason den einen oder anderen Ball fallen lassen hat, spielt wirklich eine grandiose Rookie-Saison bis jetzt. Hat wieder 2 Touchdowns gefangen, das heißt, er hat jetzt in jedem Spiel einen Touchdown gefangen, jetzt sogar 2, also 4 Touchdowns schon in der jungen Saison. Und jede Woche ist da irgendein tiefes Ding dabei, von Burrow auf Chase, wie es schon in LSU eigentlich dann jede Woche der Fall war. Und gerade die Zweifler, die halt da dachten, dass er vielleicht ein bisschen länger braucht, weil er ja die ganze letzte Saison im College ausgesetzt hat, eben wegen Corona, denen schiebt er da so ein bisschen einen Riegel vor, dass er jetzt trotz der mäßigen Preseason in den ersten Regular-Season-Spielen, wo es dann auch wirklich zählt, wirklich richtig, richtig gut abliefert. Also das ist wirklich eine Performance, die schon fast an die von Jefferson letztes Jahr erinnert. Mal gucken, ob er das dann über die ganze Saison durchziehen kann. Aber bis jetzt auf jeden Fall den hohen Pick sehr gerechtfertigt, muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite hast du halt mit den Steelers ein Team. Viele wissen es ja, gerade ich im Besonderen halte von den Steelers und gerade von ihrem Free-Agent-Verhalten, das jetzt auf Teufel komm raus irgendwie versuchen, mit einem Team, das gar nicht fähig ist, den Umbruch irgendwie herauszuzögern, obwohl man nicht fähig ist, annähernd in Richtung Super Bowl zu gehen, bleibt man da trotzdem immer noch an Roethlisberger kleben, Big Ben noch eine Saison geben, was dann im Endeffekt einfach für die Franchise eine verlorene Saison ist, anstatt dass man da einen harten Umbruch durchhaut. Big Ben wieder mal mit 2 Interceptions in seinem Spiel, bei einem Touchdown, klar, er wirft dann irgendwann für über 300 Yards, das Ganze aber bei 58 Versuchen, also er hat dann am Ende wieder Catch-up gespielt, was an den Zahlen auch von Harris zu sehen ist, der nur 14 Mal den Ball bekommen hat, war dann auch nicht sonderlich erfolgreich mit einem Average von 2,9 Yard. Beim Receiving Game von ihm sah es dann anders aus mit 14 Receptions, was für einen Running Back wirklich ungewöhnlich viele Receptions sind. Aber im Großen und Ganzen ist das Steelers-Team, nachdem sie in der ersten Woche dann gewonnen haben, jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass die Prediction da nicht komplett ins Leere gelaufen ist. Für mich die Steelers auf jeden Fall ein Team, was in dieser Division nicht um den Sieg mitspielen. Und das bestätigt sich jetzt auch immer mehr und mehr, dass da einfach mehr Baustellen in der Offseason aufgegangen sind, als dann im Endeffekt ein alter Big Ben da irgendwie alleine fixen könnte. Ja, 5 Spiele sind jetzt rum. Dann schauen wir mal noch auf ein Spiel, was wirklich außergewöhnlich war, die Negativleistung angeht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und zwar haben die Bears ihr Spiel gegen die Cleveland Browns mit 6-26 verloren. und haben es dabei wirklich geschafft, in ihrer Offense gerade mal 47 Yards zu produzieren oder auf Plays bezogen 1,1 Yards per Play. Ein Passing Yard ist ja Justin Fields in seinem ersten Start gelungen. Deswegen auf jeden Fall eine katastrophale Leistung. Hätte man so auch nicht kommen sehen, also dass er so überfordert ist, das konnte mich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht hätte man da Nick Foles starten lassen sollen, wenn das sich auch nur annähernd angedeutet hat, dass er da überhaupt nicht in der Offense klarkommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Browns D-Line einfach einen grandiosen Tag hatte. Myles Garrett einen Rekord aufgestellt mit 4,5 Sacks, einen Franchise-Record für die Browns. Es gibt dieses Video, wo er von einer Gap in die andere springt, am Verteidiger oder am Guard sozusagen vorbei, der ihn verteidigen soll oder blocken soll. Und das in einer Geschwindigkeit, was einfach wirklich komplett nicht zu verteidigen ist. Er gehört auf jeden Fall schon völlig zu Recht zu einem der besten Pass-Rusher in der Liga und war ja auch mein Kandidat für Defensive Player of the Year. Ist relativ locker in die Saison reingestartet, aber jetzt 4,5-6 hat er seine Fahne da auf jeden Fall markiert und ist jetzt vorne mit dabei im Rennen um, ja, vielleicht sogar den Sack-Record. Man weiß es ja nicht genau, mit dem einen Spiel mehr hatten wir auch schon drüber diskutiert. Chandler Jones da am ersten Spieltag losgelegt wie die Feuerwehr. Jetzt hat Myles Garrett da nachgezogen. Bin ich mal gespannt, ob er da seinen Hut weiter in den Ring werfen kann, was Defensive Player of the Year angeht. Gerade weil, wir hatten gerade über die Steelers gesprochen, mit TJ Watt ein anderer Kandidat, möglicher Kandidat für den Titel, jetzt erstmal verletzt ja zuschauen musste. Deswegen da vielleicht schon eine kleine Tendenz, dass er da dieses Jahr gute Chancen haben wird. Ansonsten kann man da wirklich gar nicht so viel über dieses Spiel sagen. Es war die schlechteste Offense-Leistung, habe ich gelesen, seit 2004 von einem Team. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Das sind ja mittlerweile schon fast 20 Jahre, wo keiner mehr, zumindest auf dem Papier, offensiv so schlecht war wie die Bears in dem Spiel. Und das finde ich auch ganz interessant, wo das Team jetzt hingeht, weil der Coach Matt Nagy hat jetzt gesagt, für das nächste Spiel sind alle drei Quarterbacks eine Option. Anscheinend ist Andy Dalton wieder kurz davor genesen zu sein oder vielleicht dann für das Spiel schon fit. Aber man muss sich natürlich dann auch überlegen, wenn er dann nicht spielen kann, schmeiße ich einen Justin Fields da eben nochmal rein, der wirklich komplett überfordert ausgesehen hat, oder vertraue ich dann eben einem Nick Foles, der dann zumindest die Offense halbwegs zum Laufen bringt. Deswegen bleibt das zumindest als einziges von diesem Bears-Spiel irgendwie spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Und bei den Browns muss man sagen, sie stehen jetzt mit einem 2-1-Record da. Die zwei Siege, die sie eingefahren haben, waren überzeugend. Wenn man gegen die Kansas City Chiefs am ersten Spieltag nicht noch eingebrochen wäre, würde man perfekt in die Saison reinstarten. So steht man bei 2-1 und kann auf jeden Fall da noch ein ordentliches Wörtchen mitreden. Was, wenn es darum geht, wer da in der AFC dann am Ende Richtung Super Bowl marschiert. Also das ist wirklich das zu erwartende starke Browns-Team, wie wir es alle gedacht haben. Ich denke, dass der Hype, den es da auch in der Offseason wegen eben einem guten Draft und auch den Free Agent Acquisitions, die sie da hatten, der da ein bisschen aufgekeimt ist, dass der auf jeden Fall gerechtfertigt war. Also man steht jetzt bei 2-1 und ich denke, das dürfte auf jeden Fall ein sicheres Playoff-Team sein, so wie die Browns bisher auftreten. In der Division müssen sie sich natürlich mit den Ravens darum streiten, wer das Ganze im Endeffekt macht, weil ich glaube, dass die Bengals tatsächlich da noch einen Schritt entfernt sind und dass die Steelers, wie gesagt, eher einen Schritt zurück gemacht haben und da keine Rolle spielen werden. Und die Ravens haben einen großen Schritt, oder soll ich vielleicht sagen, großen Kick nach vorne gemacht. Sahen jetzt das ganze Spiel gegen die Lions nicht sehr überzeugend aus. War eine enge Kiste gegen ein nicht so starkes Team, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Lions jetzt bei 0-3 konnten in der ersten Halbzeit auch mal wieder keinen einzigen Zähler auf Scoreboard packen, lagen 10-0 zurück, aber kämpfen sich dann im Endeffekt eben zurück in die Partie. Ja, man lässt dann im vierten Quarter relativ wenig Zeit, 1:08 auf der Uhr, nachdem man dann sich in Führung gekickt hat zum 17-16 Und ja, Lamar Jackson schafft es, die Ravens Offense mehr oder weniger über das Feld zu führen. Es war dann im Endeffekt so, dass da noch ein paar Sekunden zu spielen waren. Er bekommt dann einen Snap los oder eben nicht mehr los. Das ist ganz schön kontrovers diskutiert worden. Manche sagen, in der Fernsehuhr waren eben nur 35 Sekunden eingeblendet und im Stadion waren quasi noch 5 Sekunden mehr, weswegen dann keine Flag geflogen ist. Also auf jeden Fall kam der Snap deutlich, nachdem die Game Clock zumindest im Fernsehen abgelaufen ist, was ich gesehen habe. Er schmeißt dann den Ball im Endeffekt weg, was dann dazu führt, dass Justin Tucker, der jetzt spätestens nach dem Kick wahrscheinlich als einer der besten Kicker der NFL jemals gelten wird, also das war ein geisteskrankes Teil, kommt dann eben aufs Feld und der Kick ist dann eben 66 Yards statt vielleicht 71, wenn man ihn dann überhaupt probiert hätte, wenn die 5 Yards Strafe für Delay of Game draufgekommen wären. Ja, auf jeden Fall 66 Yards lang. Und er nimmt das Teil. Der Kick geht hoch. Sieht relativ mittig aus. Und ich dachte mir schon, oh, der könnte auf jeden Fall relativ knapp werden. Dann kommt er natürlich auf dieser Stange auf, dotzt einmal in die Luft. Man sieht im ersten Moment gar nicht, geht er raus, geht er rein. Er hängt dann im Endeffekt hinten im Netz, alle flippen aus, also zumindest die paar, es waren dann doch einige Ravens-Fans, die da im Stadion waren. Und tatsächlich schafft er es, einen 66-Yard-Field-Goal zu kicken, das längste Field-Goal der NFL. Das vorherige war von Matt Breite. 64 Yards müsste, wenn mich nicht alles täuscht, in Denver gekickt worden sein, Mile High City, natürlich auf über 1600 Höhenmetern. Da ist die Luft natürlich dünne. Da ist das Ganze dann eventuell doch einfacher, ein weites Field Goal zu kicken. Und Justin Tucker, der Teufelskerl, schafft es dann in Detroit eben auch so ein Ding rauszuknüppeln. Das war wirklich schon geisteskrank. Das ist jetzt der neue NFL-Record. Dass es ein Game-Winner war, macht das natürlich nochmal eine ganze Stufe krasser, dass er da so eiskalt bleiben kann und schrubbt das Ding da einfach durch. Und führt dann im Endeffekt oder rettet besser gesagt die Ravens davor, gegen die Lions ihr zweites Spiel zu verlieren und auf ein 1-2-Record zu fallen. So steht man jetzt im Endeffekt bei 2-1 und ist auf Tuchfühlung dran an den Browns, was die Division angeht. Also ist man da gerade so eine Blamage vielleicht nochmal entgangen. Auf der anderen Seite bei den Lions sieht es jetzt sehr, sehr duster aus mit ihrem 0 und 3 Record. Die Offense konnte jetzt wieder mal überhaupt nicht überzeugen. Jetzt 17 Punkte in der zweiten Hälfte, das ist schon ganz ordentlich, aber wenn man jedes Spiel reinstartet und dann eben ja, mal eine ganze Halbzeit keine Punkte erzielt, wird es wahrscheinlich in jedem Spiel schwer, das Ganze da noch rumzureißen. Da ist es halt einfach wirklich so, dass da einfach die Receiver fehlen. Also Jared Goff spielt meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Aber man hat eben ja einfach nicht die Waffen da. Selbst Hockenson wurde in dem Spiel bei 2 Receptions und 10 Yards gehalten. Und der hat ja so ein bisschen noch die Fahne hochgehalten, die ersten zwei Spiele. Und wenn das nicht funktioniert, dann sieht es einfach für die Lions sehr, sehr düster aus und nach einem Top-3-Pick auf jeden Fall. Also man hat ja vielleicht schon fast mit dem Deal für Stafford eigentlich schon fast aufgegeben für die Saison. Hat jetzt den Contract von Goff genommen und sich dafür einen First-Round-Pick geben lassen. Ich denke, da deutet alles einfach auf einen Rebuild hin und das kann man jetzt nach 3 Spieltagen auch einfach noch sich nochmal bestätigt sehen, dass da die Lions keine großen Bäume mehr ausreißen werden diese Saison. Ja, die anderen Spiele, die dann da waren, möchte ich jetzt eigentlich nur noch mal ganz kurz darauf eingehen. Die Cardinals sehen genauso stark aus. Wie die ersten zwei Spiele hatten mit den Jaguars dann doch bis zur Halbzeit ein bisschen Probleme. Da auch ein geisteskrankes Play, 68 Yard Field Goal, wäre dann nochmal 2 Yard länger gewesen als das, was Tucker gekickt hat. Der Kick geht auch hoch und dann habe ich mich tatsächlich an das College-Spiel zwischen Alabama und Auburn von vor ein paar Jahren erinnert gefühlt, dass dann eben unter den Goalposts dann eben einen Returner steht, der den Ball nimmt. Ich dachte sogar im ersten Moment, der Kick ist vielleicht lang genug. War er nicht. Er kommt runter und dann ist natürlich immer, wenn du den Field Goal kickst und die schweren Jungs da sind, um den Kick ja ordentlich abzusichern oder ja zu schauen, dass da keiner durchkommt, um den Kick zu blocken. Wenn du die dann auf dem Feld hast, ist es natürlich schwerer, wenn ein Returner dann zurückkommt. dass die dicken Jungs dem dann hinterherkommen. Ich meine, so einen Tyreek Hill Verschnitt, wenn der dann auf dich zukommt und du bist irgendwie 300 Pfund schwer, dann wird es natürlich sehr, 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 sehr schwierig, da irgendwie annähernd auch nur einen Tackle zu setzen und den aufzuhalten. Man hatte tatsächlich so ein oder zwei Möglichkeiten gehabt, das ganze Ding zu beenden, aber Agnew hieß der gute Mann, der den Kick dann eben für 109 Yards zurückgetragen hat, nachdem die Zeit dann schon abgelaufen war. Es waren eben nur 2 Sekunden auf der Uhr, als der Kick hochging. Ja, und dann hat man da eben aus Jaguars Sicht zumindest zur Halbzeit mit 14-7 für eine kleine Überraschung sorgen können, dass es dann ja so eben in die Halbzeit reinging. Aber man muss halt dazu sagen, dass dann in der zweiten Halbzeit einfach auch nicht mehr viel passiert ist. Also es bleibt dabei, dass eben Kyler Murray eine sehr, 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 sehr gute Saison spielt, wobei das Spiel jetzt mit einer Interception und keinen Touchdowns da noch eins der schwächeren war. Aber auf der anderen Seite, Trevor Lawrence hat noch ordentlich Probleme, in diesem neuen Zirkus NFL Fuß zu fassen. 2 Interceptions dabei, auch eine davon für ein Pick 6, was das ganze Spiel dann irgendwie ja so ein bisschen außer Reichweite geschoben hat für die Jaguars, dass er da kurz vor dem vierten Viertel dann ein Pick 6 wirft und das Ganze dann eben zum 24-19 umgeswitcht hat. Und deswegen, ja, die Jaguars stehen jetzt nach 3 Spielen bei 0-3. Es scheint jetzt irgendwie keine richtige Verbesserung zu sein gegenüber letztem Jahr. Gut, man muss dazu sagen, dass ihr anderer First-Round-Pick, Travis Etienne, ja schon vor der Saison ausgefallen ist, dass James Robinson in seiner Sophomore-Season noch nicht den Impact hatte, den er letztes Jahr als Undrafted Rookie hatte, als ihn noch keiner auf dem Schirm hatte. Also er hat jetzt zwar mal 88 Yards und einen Touchdown gemacht, aber es ist wirklich schon sehr, sehr schleppend bisher. Und deswegen bleiben die Jaguars so ein bisschen hinter diesen Erwartungen, dass sie vielleicht nicht unbedingt jetzt da einen positiven Record haben, aber vielleicht mal 6-7 Spiele die Saison gewinnen können, jetzt zumindest am Anfang der Saison doch deutlich zurück. Auf der anderen Seite haben wir mit den Washington, mit dem Washington Football Team, ein Team, was jetzt von den Bills überrannt wurde, die wirklich diesmal einen Josh Allen auf ihrer Seite hatten, der als MVP-Kandidat gespielt hat und nicht nur letztes Jahr gehandelt wurde, sondern das auch dieses Jahr dann mal bestätigen konnte. Sah die ersten 2 Spiele noch sehr, sehr unbequem aus in der Pocket, hat sich nicht so wirklich wohlgefühlt. In dem Spiel dann über 350 Yards geschmissen, 4 Touchdowns, keine Interception. Selber noch für einen Touchdown gelaufen, also insgesamt für 5 Touchdowns verantwortlich. Und auch wirklich gute Unterstützung gehabt. Auch mal von den Running Backs ist mal was gekommen zur Abwechslung. Das ist so immer diese Baustelle, die wir schon seit über einem Jahr anprangern von den Bills, dass da eben so ein bisschen die Schwachstelle ist. Da kam auch mal was. Cole Beasley und Dix haben ordentlich aufgedreht. Emmanuel Sanders hat sich zurückgemeldet mit 5 Receptions für fast 100 Yards und eben 2 Touchdowns. Und dann ist das Ganze für ein Washington Football Team, was eben mit Tyler Heinicke einen Quarterback hat, der wirklich aufopferungsvoll kämpft und auch irgendwie ein cooler Typ ist, auch wieder eine übelst coolen Screen Pass gespielt hat, wo er den Ball ewig lang hält und wirklich kurz bevor er dann umgetackelt wird, erst den Ball rausspielt, was dann natürlich alles geöffnet hat für Gibson, dass er da einen langen Touchdown machen kann. 73 Yards war das Ding. Also er gefällt mir schon wirklich gut, aber da ist auch offensiv einfach zu wenig los, als dass man da ernsthaft meinen könnte, dass die Washington Football Teams, ich will die ganze Zeit Redskins sagen, dass das Washington Football Team da irgendwie mit so einem Powerhouse wie den Bills mithalten kann. Mal gucken, ob es für die NFC East zu irgendwas reicht. Das sind ja jetzt bekanntlich nicht die stärksten Teams unterwegs. Man ist da jetzt auch mit 1-2 im Gegensatz zu anderen Divisions bei weitem nicht abgeschlagen. Aber da muss man wirklich gucken und hoffen, dass vielleicht Fitzpatrick dann doch relativ zeitnah zurückkommt. Weil ich glaube, mit Heinicke, so gern ich ihn habe, wird man da auch in der schwachen NFC East vielleicht doch nicht um den Division-Sieg mitkämpfen können. Ja, das letzte Spiel was dann in diesem Zeitslot noch war, war zwischen den Saints und den Patriots. Da hatte ich auch gedacht, oder wir eigentlich alle gedacht, dass die Patriots das Ganze machen, weil die Saints nach ihrem überragenden Sieg gegen die Green Bay Packers in der zweiten Woche dann wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Tatsächlich habe ich aber auch vor dem Spiel nochmal gesagt, dass es auf jeden Fall eine Wundertüte ist und ich das Spiel jetzt irgendwie nicht nehmen würde, um darauf zu wetten. Und genau das hat sich dann auch wieder bestätigt. Also Jameis Winston hat ein solides Spiel gemacht, wieder mal für erstaunlich wenig Yards geschmissen. Es war ja beim ersten Spiel schon so, aber zwei Touchdowns dabei. Kamara lief ganz gut. Sie haben viel mit Hill ausprobiert, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Aber im Endeffekt hat man die Patriots Offense, und ich denke, das war der Knackpunkt, eben bei nur 13 Punkten gehalten. Mac Jones ja in den ersten zwei Spielen keine einzige Interception geschmissen. In dem Spiel jetzt 51 Versuche, 30 Completions davon und eben drei Interceptions. Und ich denke, dass das unter anderem auch mitentscheidend dafür war, dass die Saints dann das Spiel eben doch gewonnen haben, weil da eben auch von Jenkins ja ein Pick 6 dabei war im dritten Quarter, der dann das Spiel auf 21-3 gestellt hat. Wenn man dem Drive eventuell es schafft, dann eben ranzukommen auf 13-10, dann sieht die ganze Sache natürlich anders aus. So war dann mit 21-3 schon fast der Deckel drauf. Man hat sich danach mit einem Field Goal und Touchdown nochmal so ein bisschen aufgerappelt. Aber im Endeffekt war dann da der Vorsprung einfach zu groß, dass man das nicht mehr einholen konnte. Das droppt dann die Patriots zurück auf 1-2 und die Saints gehen mit einem Winning Record in Week 4. Das hätte man sich vorher vielleicht auch nicht unbedingt vorstellen können, wenn man weiß, dass sie da eben die Saison gegen die Packers, Panthers und Patriots eröffnet haben. Gerade mit den Querelen, die es da in der Offseason gab, mit dem neuen Quarterback Winston, der ja zwar eigentlich letztes Jahr ganz ordentlich gespielt hat, wenn er mal gespielt hat, aber da ja noch nicht mal so richtig der klare Starter oder als klarer Starter kommuniziert worden ist. Dafür machen sie es ganz gut, ohne Michael Thomas. Da bin ich mal gespannt, ob der nochmal einen Snap für die Saints spielen wird oder ob man ihn dann direkt out of town verschippert. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass er dem Spiel wahrscheinlich sogar noch gut tun würde. Also ist natürlich ein bestechender Receiver. Auch wenn er da als Slantboy, wenn Adams der Blitzboy ist und Michael Thomas dann der Slantboy, so ein bisschen verschrien ist, sind das natürlich trotzdem Routen, die man kaum verteidigen kann und die er wirklich gut macht. Und so eine Waffe dann offensiv nochmal dazu zu bekommen, könnte den Saints noch einen ordentlichen Schub geben, gerade weil sie mit den Giants und dem Washington Football Team vor ihrer Bye Week nochmal zwei Teams haben, die absolut schlagbar sind. Und dann würde man mit 4-1 in eine relativ frühe Bye Week reingehen, bevor dann gerade auch mit den Bucks und den Titans Teams kommen, die dann noch ein anderes Kaliber sind. Hinten raus noch die Bills und nochmal die Bucks logischerweise als Division Game. Deswegen wäre es da wichtig, dass man am Anfang schon direkt die Siege holt. Und dann hat man sicher auch gute Chancen, vielleicht auf einen Wildcard-Spot, weil ich glaube, an den Bucks wird, was der Division-Sieg angeht, nicht wirklich viel vorbeigehen. Gut, dann gibt es natürlich auch noch die späten Spiele. Ich hoffe, das waren jetzt alle frühen. Ich kann dich jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt alle frühen waren oder ich das irgendwie durcheinander gebracht habe. Auf jeden Fall sind hier noch drei Spiele, über die ich noch reden möchte vom Sonntag. Und zwar haben wir zum einen die Jets, die einfach zu null verloren haben. Shutout von den Broncos, die wirklich top in die Saison gestartet sind. Ein Team ohne Quarterback, wir haben es so oft gesagt, hat jetzt anscheinend doch einen Quarterback, weil Teddy Bridgewater bis jetzt eine wirklich sehr, sehr gute Saison spielt. Also gerade was die Noten von Pro Football Focus angeht, ist er bei den Top 5 Quarterbacks dabei. Jetzt in dem Spiel keinen Touchdown geschmissen, aber muss er gar nicht, weil er hat zwei gute Running Backs, die auch Touchdowns erzielen können. Zwar jeder einen mit Gordon und Williams. Und Patrick ist so der Next Man Up, nachdem jetzt Jerry Jeudy eben verletzt war. Sutton letzte Woche ein großes Spiel gehabt, diese Woche Tim Patrick mit fast 100 Yards und gegen eine ganz, ganz schwache Jets Offense oder gegen ein ganz, ganz schwaches Jets Team, bei dem Zach Wilson wie Sam Darnold mehr Geister sieht, als dass er da irgendwie ordentlich NFL spielt. Ja, wieder zwei Interceptions geschmissen. Ja, reicht das halt einfach. Also, das war jetzt keine super krasse Leistung von den Broncos, aber gegen einen schlechten Gegner brauchst du es auch nicht. Und dann konntest du da vielleicht ein paar Körner sparen, um dann nächste Woche gegen die Ravens zu spielen, was dann sicherlich ein anderes Kaliber sein wird. Man muss jetzt natürlich auch sagen, die Broncos stehen bei 3 zu 0 vor den Kansas City Chiefs, vor den Chargers und gleich auf mit den Oakland Raiders. Wenn man sich natürlich aber auch die Teams anschaut, gegen die sie gespielt haben, konnten die zusammen noch kein einziges Spiel gewinnen. Also das waren die 0-3 Giants, die 0-3 Jaguars und jetzt die 0-3 Jets. Also ein sehr, sehr sanfter Beginn in die Season. Das wird sich jetzt dann so ein bisschen ändern. Mit den Ravens, den Steelers, den Raiders und den Browns kommen jetzt vier Teams, die zumindest schon mal ein Spiel gewonnen haben. Das ist ja jetzt schon mal ein Fortschritt im Gegensatz zu den anderen Teams. Und ja, ich bin mal gespannt, was man daraus macht aus diesem guten Saisonanfang. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wirklich auch in Richtung Playoffs gehen kann. Gerade wenn Bridgewater weiter so gut spielt und dann das ganze Team mitzieht. Das sind ja wirklich viele Leute. Gerade Von Miller hat es ja auch schon nach dem ersten Spiel gesagt, dass so eine Stimmung, Aufbruchsstimmung und allgemein dieses Gefühl nicht mehr da war, seit Peyton Manning für die Broncos gespielt hat. Was zum einen eine krasse Ehre ist, dass man Bridgewater da in einem Satz mit Peyton Manning nennt. Zum anderen es scheint es wirklich so zu sein, dass die Leute wirklich Bock haben und die warten schon lange drauf. Auch ein Von Miller wartet schon lange drauf, dass damit wieder ordentlich was geht in der Broncos Offense, dass er da quasi in der Defense nicht allein gelassen wird. Und man merkt einfach, dass die Jungs da Bock haben und das hat sich jetzt halt auch schon in einem 13-0-Record niedergeschlagen. Das andere Spiel oder die anderen zwei Spiele von Late Night Window möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Wir haben ein enges Spiel zwischen den Raiders und den Dolphins, was wie jedes Raiders-Spiel einfach komplett geisteskrank knapp war die Saison. Und die Raiders schaffen es wieder am Ende, wieder in Overtime als Gewinner hervorzugehen aus diesem Spiel, nachdem sie die Ravens schon in Overtime geschlagen haben und gegen die Steelers gewonnen haben. Ist es jetzt so, dass sie die Dolphins auch mit einem Field Goal in der Overtime schlagen. Die Dolphins haben wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, gerade was die Defense angeht, einen Pick 6. Man hat einen Fourth Down Stop gehabt. Man hat wirklich ordentlich gespielt, einen Touchdown in der Offense draufgepackt. Man führt 14 zu 0. Dann wird man selber relativ tief gepinnt und was sie da gemacht haben, kann ich einfach gar nicht verstehen. Schon an dem Tag nur mit dem Kopf geschüttelt. Man schmeißt aus der eigenen Endzone einen Art Screen Pass, ohne dass man einen Blocker vor Waddle hinstellt. Der Pass ist dann auch von Brissett noch viel zu hoch gespielt, sodass der Cornerback das einfach meilenweit sehen konnte, einfach nach vorne kommt und ihn dann in der Endzone tackelt. Das führt halt dazu, dass man eben einen Safety abgibt und den Ball dann vor allem auch direkt wieder abgibt. Gut, es konnten jetzt die Raiders nicht so hart verwandeln. Es war dann im Endeffekt nur ein Field Goal. Hat aber dazu geführt, dass man im Endeffekt vor der Pause eben dann mit 12 zu 14, weil danach noch ein Raiders Touchdown kam, eben nah dran war an den Dolphins. Und der gute Start mit eben der starken Defense und dem Pick 6 und dem Offensive Touchdown, den sie da auch noch hinterhergelegt haben, ist dann so ein bisschen verpufft. Und man ist fast irgendwie wieder mit 0 zu 0 aus der Pause rausgekommen. Dann konnten die Raiders an ihre starke Phase vor der Halbzeit anknüpfen mit zwei Touchdowns, bevor sich dann eben die Dolphins nochmal berappelt haben. Dann tauscht man in der Overtime Field Goals aus und Carlson schafft es dann am Ende neben Tacke und eben neben dem Kick, den wir im Spiel zwischen den Falcons und den Giants von Young Hoku gesehen haben, als dritter Kicker einen Game-Winning Field Goal dieses Wochenende zu schießen. Dieses Mal sogar noch in Overtime. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Woche, was Game-Winning Field Goals und die Kicker angeht. Dann kommen wir ja als kleines Highlight vom Sonntag. Late-Window-Spiel zwischen den Bucks und den Rams zum Spiel der Woche. Muss man wirklich ganz klar zu so sagen. Konnte das halten, was es versprochen hat. Wir hatten ja in der Preview auf die Bucks getippt. Ich habe da tatsächlich für unser internes Tippspiel auf der letzten Sekunde nochmal meine Meinung geändert und habe meinen Tipp auf die Rams umgeschmissen, was sich im Endeffekt dann ausgezahlt hat, weil die Rams das Spiel mit 34-24 gewinnen konnten. Wir hatten im Vorfeld viel darüber diskutiert, wie man Jalen Ramsey einsetzen wird, ob man ihn in dieser Star-Rolle lässt oder ob man ihn gegen Mike Evans stellt. Es war dann doch mehr Star-Rolle, als man vielleicht vorher hätte vermuten können. Also er ist zumindest mal bei einem Blitz gekommen und hat Brady in den Pass gezwungen, wo er ihn fast schon selber aus der Hand raushaut. Da haben sie auch nach dem Spiel dann drüber Scherze gemacht, dass eben Ramsey gesagt hat, dass er den Ball doch bitte ein bisschen länger halten soll zu Brady. Und Brady meinte, nee, war schon gut, dass da der Ball rausgegangen ist. Auf jeden Fall hat er ihn dazu genötigt, den Ball so zu werfen, dass er geblockt werden konnte an der Line. Also man hat sich nicht darauf verlassen, dass er da nur einen Mann rausnimmt, sondern hat weiter ihn in dieser Starplayer-Rolle gelassen, um ihm eben den größtmöglichen Impact zu geben auf das Spiel seiner Defense. Und genau das hatte er auch. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, auch von der LA Offense, muss man wirklich sagen. Die haben Stafford, Cooper Kupp, was die bis jetzt spielen zum Start der Saison, das ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Gerade von Cooper Kupp hätte man das vielleicht nicht erwarten können, dass er jetzt nochmal so zwei Schritte nach vorne macht, und auch Stafford mit einem neuen Team fühlt sich da sofort wohl. DeSean Jackson hat dann auch nochmal eine Rolle gespielt, ist jetzt einfach mittlerweile 34, glaube ich, und es reicht halt einfach immer noch, um die Defense einmal tief zu schlagen. Das hat er gemacht, hat den Ball bekommen, 75 Yards, ab geht's, bis in den Tunnel. Und so konnten sich die Rams einen kleinen Vorsprung rausspielen. Dann nachdem sie mit 14-7 in die Pause gegangen sind, kam der lange Touchdown eben auf DeSean Jackson zum 21-7. Brady sneakt dann nochmal ran mit einem Quarterback-Sneak, bevor dann im Endeffekt nochmal munter hin und her Field Goals ausgetauscht wurden. Ganz hinten raus nochmal einen Touchdown von den Bucks, aber im Endeffekt waren die Rams da das bessere Team und haben das Spiel dann auch verdient gewonnen. Und Brady wieder mal für über 400 Yards geschmissen. Er ist jetzt nur noch, ich glaube, 68 Yards davon entfernt, der All-Time-Leader zu werden, was die Passing Yards angeht. Ist auch über 80.000 Yards geklettert. Und nächste Woche kann er dann versuchen, die Niederlage wieder auszuwetzen, weil er spielt gegen sein altes Team, die New England Patriots. Und da hat er dann die Chance, eben in Foxborough bei dem Team, für das er 19 Jahre lang gespielt hat, diesen Rekord dann eben zu knacken. Und ich denke, das wird er auch machen, weil man wird Brady nicht bei 50 Yards halten können. Also da kann man sich schon mal als kleine Preview auf einen coolen Moment freuen, wenn dann wahrscheinlich das ganze Stadion ihn da gebührend feiert. Vielleicht ist das dann auch der Augenblick, wo er dann über diese Niederlage so ein bisschen hinwegkommt, wenn er da sein altes Team auseinandernimmt. So stehen die Bucks jetzt bei 2-1 und verlieren das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder ein Spiel in der NFL gegen ein starkes Rams-Team, das jetzt eben bei 3-0 in der starken NFC West von Platz an der Sonne grüßt, den sie sich mit den Arizona Cardinals, die auch sehr, sehr, sehr stark sind, noch teilen. Aber die Rams da auf jeden Fall ein Team, die gezeigt haben, dass die Bucks da eben nicht einfach so wieder durchmarschieren können und die NFC im Super Bowl vertreten, sondern da gibt es noch ein paar andere Teams, die da durchaus in der Lage sind, ihnen da die Suppe zu versalzen. Und die Rams haben hier schon mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Und ich hatte es in der Preview gesagt, das könnte ein Matchup sein, was wir gut und gerne in den Playoffs wieder sehen. Und wenn es das NFC Championship Game ist, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn die beiden Teams nicht vielleicht schon vorher aufeinandertreffen in den Playoffs. Das weiß man natürlich dann nicht, wer sich da die Bye-Week holt etc., wer dann auf welchem Platz gerankt ist. Aber auf jeden Fall ein Spiel, was Bock gemacht hat auf mehr und Bock gemacht hat auf eine zweite Runde, und die sehen wir dann hoffentlich in den Playoffs. Dann gab es noch ein anderes Spiel, über das wir reden müssen. Und zwar, das Spiel, dann das späte, ganz, ganz späte Spiel auf Montagnacht quasi, war auch eine enge eine enge Kiste mit, man hat es ja vielleicht gerade schon gemerkt, mit einem Kicker. der dafür verantwortlich war, dass die Packers das Ding gewonnen haben. Haben losgelegt wie die Feuerwehr, die Packers 17-0 geführt. Dann kam kurz vor der Pause Trey Lance rein, konnte einen Touchdown erlaufen, was die Führung für die Packers gegen die 49ers dann ein bisschen schrumpfen ließ. Man hat dann im Endeffekt die ganze Zeit Touchdowns und Field Goals hin und her getradet, bis kurz vor Schluss Jimmy Garoppolo es geschafft hat, Juszczyk zu bedienen, und der bringt die 49ers dann im Endeffekt in Führung, und zwar 28-27. Das Problem war, man hat eben noch 40 Sekunden auf die Uhr gelassen. Und 40 Sekunden für einen Aaron Rodgers, da hat man schon ganz andere Sachen gesehen. Ich erinnere mich daran, wie er gegen die Cowboys in den Playoffs vor ein paar Jahren da auch noch wieder seine Magie hat walten lassen. Es gibt ja unzählige Beispiele für Hail Marys gegen die Cardinals damals, auch wenn es dann in der Overtime nicht gereicht hat, im Divisional Round Game bei den Cardinals 2015 müsste das gewesen sein, als Larry Fitzgerald dann den ganzen Riegel vorgeschoben hat in der Overtime. Gegen die Lions hat er schon eine Hail Mary geschmissen, und er ist einfach wirklich dafür bekannt. Ich hatte es gesagt, gegen die Dallas Cowboys ist so das bekannteste Ding aus den Playoffs, wo er da Cooks noch bedient, dass Crosby dann ein Field Goal schießen kann, dass eben 40 Sekunden für ihn reichen können, um nochmal einen Game-Winning-Drive auf die Beine zu stellen, und genau das hat er da eben wieder geschafft. 3 Sekunden vor Schluss schießt Mason Crosby einen 51-Yard-Field Goal, damit sind wir beim 4. Kicker, der es geschafft hat, einen Game-Winning-Field Goal zu schießen, also wirklich Kicker-Week hoch 10.000 dieses Mal. Was eben die Packers so ein bisschen gerettet hat, dass sie eben nicht 1-2 stehen, sondern genau wie die 49ers, die auf 2-1 zurückfallen, eben jetzt einen positiven Record haben. Man konnte dieses Trauma vom ersten Spieltag jetzt relativ gut überwinden. Man hat die Lions abgefertigt, man hat gegen die starken 49ers, die ja auch von vielen Experten relativ hoch eingeschätzt werden, die Saison, konnte man jetzt auch besiegen. Und jetzt warten die Steelers und danach die Bengals und die Bears. Und wenn man da jetzt die nächsten 3 Spiele gewinnt, steht man auch wieder mit 5-1 da. Und dann kann man auch gegen Washington noch gewinnen, um sich dann mit den Cardinals zu messen. Und dann ist auf jeden Fall der ganz, ganz grauenhafte Saisonstart. Nochmal kurz zur Erinnerung, man hat wirklich nur 3 Punkte gegen die Saints geschafft und 38 Punkte kassiert. Also eine absolute Klatsche. Kann dann vergessen gemacht werden, hoffentlich. Also wäre auf jeden Fall Aaron Rodgers in seiner vermutlich letzten Saison zu wünschen, dass er da nicht komplett auseinanderfällt oder sein Team komplett auseinanderfällt, sondern dass sie da zumindest ein Wörtchen mitreden können, was die Playoffs angeht. Wenn er da schon ausscheidet, ob es dann Retirement oder ein anderes Team ist, dann zumindest mit ein bisschen Stil, und wäre, glaube ich, so einem großen Quarterback nicht angemessen, wenn das Ganze dann schon nach der Hälfte der Saison eigentlich vorbei ist. Also dann lieber ein ordentliches Playoff-Game und nochmal alles geben und dann mal gucken, wie weit es reicht. Ob es dann bis zum ganz großen Titel reicht, das bezweifle ich, aber man kann sich ja steigern, und dann hast du ja diese Dynamik mit dem Last Dance. Mal gucken, wie weit sie das tragen wird. Genau, dann haben wir noch ein einziges Spiel übrig. Und da bin ich wirklich sehr, sehr traurig, dass Domo hier nicht da ist, um über die krachende Niederlage seiner Eagles gegen die Cowboys zu reden. Mit 21-41 sind sie abgefrühstückt worden. Wir hatten lange über dieses Spiel in der Preview diskutiert. Umso besser, dass jetzt genau das eingetreten ist, was ich prophezeit habe, und zwar, dass die Eagles gegen die Cowboys verlieren werden. Grüße gehen raus an Domme, ist, glaube ich, jetzt irgendwo studientechnisch unterwegs, weiß nicht genau, wann er das hier hört, aber ihn wird sicherlich sehr, sehr ärgern, dass da das Division Game verloren gegangen ist. Mehr als dich vorher darauf hinweisen, dass es nichts wird, kann man nicht, wenn du dann die Hoffnung immer noch in das falsche Team steckst, dann ist das nun mal so, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen, dann musst du halt mit dem Schmerz leben, der da eben mitkommt, wenn man gegen die Cowboys so auf die Schnauze fällt. Hat sicher wieder damit zu tun, dass Dak Prescott wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt hat. Zeke Elliott findet auch langsam in Form, 2 Touchdowns und fast 100 Yards. Tony Pollard gefällt mir diese Saison bis jetzt persönlich auch sehr, sehr gut, was er da abliefert als Change of Pace Back oder eben als fast schon Ersatz für Elliott, wenn der dann eben nicht so gut spielt. Und man hat eben mit Cooper, Lamb, Schulz in dem Spiel ganz besonders, 2 Touchdowns, 80 Yards, hat man eben Waffen in der Cowboys Offense, gegen die Eagles Defense, die Graham wirklich schmerzlich vermisst hat, dann doch nicht gewachsen war. Und auf der anderen Seite, die Eagles Offense sah ja das erste Spiel bei den Falcons sehr, sehr gut aus. Jetzt hat man letzte Woche da schon mehr Kampf und Krampf als sonst irgendwas auf dem Platz gezaubert und nur 11 Punkte gegen die 49ers scoren können. Das Ganze setzt sich so ein bisschen fort, weil man muss wirklich sagen, dass Hurts 2 Interceptions schmeißt, dass Miles Sanders, da hat sich auch Domme, wir haben kurz vorhin geschrieben, auch wirklich aufgeregt, dass man einem Miles Sanders eben nur zweimal den Ball gibt, was das Rushing Game angeht oder Running Game angeht. Er rusht dann 2 Mal für 27 Yards, 13,5 Yards per, im Average, ja. Und anscheinend ist das eine Zahl, die eigentlich den Gegner abschrecken sollte, aber irgendwie dann die Eagles selber abgeschreckt hat, dass man das dann irgendwie nicht weiter verfolgt hat, ihm den Ball zu geben. Ansonsten greife ich gerade nochmal kurz darauf zurück, was Domme mir zu dem Spiel geschildert hat, dass wir ihn dann da doch noch so ein bisschen einfließen lassen können. Er fand auch, dass Jalen Hurts eine Katastrophe war, weil beide Picks auf ihn gingen. Ja, sein Ball Placement hat er noch kritisiert. Und Hurts weiß laut Domme nicht, wie man die Run-Pass-Option spielt. Und alles in allem eine schlechte Performance von der Offense. Und deswegen viel Ballbesitz für die Cowboys, die das Ganze dann auch in Punkte ummünzen könnten. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, dass der Hype um Hurts, auf den er selber aufgesprungen ist nach dem ersten Spieltag, vielleicht doch ein bisschen zu voreilig war. Und stellt sogar in Frage, ob dann Hurts der Quarterback der Zukunft ist. Und das ist auf jeden Fall schon ein dicken Hund, dass er dann so weit geht. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat auch mal getönt, dass er glaubt, dass Gardner Minshew dann irgendwann die Saison noch aufs Feld kommt. Er geht jetzt sogar so weit, dass er sagt, das könnte dann doch mehr Realität sein, als dass es dumm Gelaber von ihm war. Deswegen schon erstaunlich zu sehen, so geisteskrank schlecht sehe ich jetzt Hurts auf jeden Fall nicht. Aber er ist da näher dran, das ist sein Team und wenn er das so sieht, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant für mich zu sehen. Dann so ein bisschen diesen Inside-Blick zu haben, dass dann eben die Hoffnung, dass man da einen Franchise-Player gefunden hat, eben doch irgendwie noch konstant am Kriseln sind und dass jede Woche wieder aufs Neue irgendwie in Frage gestellt wird. Und zum Abschluss hat er dann noch geschrieben, dass es mal wieder zu viele Penalties waren. Von der Eagles-Seite her sind anscheinend Nummer 1, was die Penalties angeht. Und das ist natürlich auch eine Sache. Ist mir auch bei den Seahawks aufgefallen, dass einfach wirklich immer wieder Penalties und es werden dieses Jahr viele Flaggen geschmissen, dazu führen können, dass eben Drives von der Defense eben verlängert werden, also dass die Defense länger auf dem Feld bleiben muss, dass du die gegnerische Offense den First Downs schenkst oder dass du eben deine eigene Offense begräbst, weil immer 10 Yards für irgendein Holding bringt dich natürlich immer in eine Situation, dass dann 1. und 20 eben doch ein arschweiter Weg ist und ja, das war dann eigentlich im Endeffekt der ganze Spieltag und ich muss sagen, es waren wieder ein paar ganz gute Spiele dabei. Es waren jetzt auch das erste Mal wirklich Teams dabei, die gar keine Chance hatten, wo wirklich auch die Spiele nicht viel hergaben. Gerade die Bears waren einfach extrem schlecht, muss man einfach so sagen. Aber das große Kracherspiel zwischen den Rams und den Bucks hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Es gab auch ein paar Überraschungen. Also die Vikings, dass die gegen die Seahawks gewinnen, das irgendwann muss es mal soweit sein, also man hat seit 2009 nicht mehr gegen die Vikings verloren, aber das hätte von mir aus auch noch ein bisschen länger anhalten können. Das hat mich sehr überrascht. Und ansonsten muss man halt mal abwarten, wie die Chiefs auf ihre Niederlage reagieren. Das ist jetzt noch so eine große Story, die ich von diesem Spieltag mitnehme. Und dann können wir schon mal den Blick auf das erste Spiel vom vierten Spieltag richten, so zum Abschluss. Und zwar spielen die Jaguars gegen die Bengals. Und das fällt jetzt auch wieder eher in die Kategorie der weniger interessanten Spiele, zumindest auf dem Papier. Die Jaguars bei ihrem 0-3-Record, wir hatten vorher drüber geredet, versuchen jetzt hier gegen ein Bengals-Team, was sicherlich nicht sattelfest ist, ihren ersten Sieg zu holen. Sie sind 7,5 Punkte Underdog in diesem Spiel, was bei den Bengals stattfinden wird. Wenn man die Punkte anschaut, sind sie gar nicht so weit auseinander. Die Jaguars machen 19,1 Punkte und die Bengals 19,4. Also es ist vielleicht gar nicht so, zumindest was die Offenses angeht, ein Riesenunterschied. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bengals das Ding nach Hause fahren werden. Es wird sicher kein krass High-Scoring-Game. Die Bengals-Offense hat jetzt auch noch nie mehr als 27 Punkte aufgelegt und das war in der Overtime. Und die Jacksonville Jaguars haben, glaube ich, genug Probleme mit Trevor Lawrence, dass der den Ball überhaupt in den eigenen Reihen behält. Hat jetzt in der Saison neben seinen 5 Touchdowns schon 7 Interceptions geschmissen. Ein Quarterback-Rating von 60, also das ist auf jeden Fall alles andere als gut. Und dann sollte man das Spiel vielleicht nutzen, um da einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es für einen Sieg reicht. Und tippe deswegen im ersten Spiel des vierten Spieltags heute ist es gar nicht. Heute ist Mittwoch, morgen Nacht, je nachdem, wann ihr die Episode schaut oder hört, auf die Bengals, dass sie eben 3-1 dastehen werden und den ersten Sieg am vierten Spieltag einfahren werden. Und bin gespannt, wie sich der restliche Spieltag dann entfalten wird. Man hat wieder ein paar Division Games, die spannend werden können. Seahawks gegen die 49ers. Da freue ich mich schon drauf, mit Victor zu diskutieren. Und auch Rams gegen Cardinals hast du zwei Teams, die eben schon beide ihre ersten 3 Spiele gewinnen können. Also da ist ordentlich was los. Ich denke auch, dass Ravens Broncos eine ganz coole Sache wird. Und eben, wenn Brady dann zurückkommt zu seinen Patriots, da ist natürlich auch eine gewisse Brisanz drin. Also der nächste Spieltag gibt viel her. Deswegen sage ich jetzt danke fürs Zuhören, wer bis hierher durchgehalten hat. Ich hoffe, das nächste Mal, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nächste Mal das Ganze wieder mit 2 oder mehr Leuten ablaufen wird. Bedanke mich trotzdem dafür, dass ihr mir dann alleine zugehört habt und wünsche mir schon mal einen guten vierten Spieltag und wir werden uns dann wieder hören, wenn dann die anderen Spiele besprochen werden. Wahrscheinlich am Samstag kommt dann die Episode raus für die Sonntagsspiele, für Sunday Night Football, Monday Night Football und dann sage ich bis dahin Servus und Ciao.